Willkommen bei Not Just Coding, der Podcast, in dem wir in die Welt von IT, Tech und Digitalisierung eintauchen. Gemeinsam entdecken wir verschiedenste Technologien, spannende Herausforderungen und innovative Lösungsansätze. Mach's dir gemütlich, viel Spaß bei der Folge. Ja, dann herzlich willkommen bei Not Just Coding. Heute ist Rick zu Gast bei uns. Rick Radewagen ist remote dabei, muss man sagen. Erstmal herzlich willkommen, Rick.
Hallo Paolo, schön, dass ich hier sein darf.
Auch schön, dass du da bist. Und Rick, wir sprechen heute über dich natürlich als Mensch, ja, aber auch über deine Unternehmen und was du so treibst unternehmerisch und was deine Unternehmen ausmacht vielleicht. Und vielleicht, je nachdem, wie wir zeitlich hinkommen, noch ein bisschen über das Thema GenAI auch. Und bevor wir aber loslegen, möchtest du dich einmal für die Zuhörer vorstellen?
Klar, gerne. Also ich bin der Rick, bin zurzeit Mitgründer bei Dot und Sled. Das sind zwei Hauptprodukte von einem Unternehmen und habe einen Hintergrund vor allem im Informatik- und Data Science-Bereich. Genau. Und mein Ziel ist es, dass wir es so vielen Leuten wie möglich ermöglichen, Daten zu analysieren, vor allem im Enterprise-Umfeld, um einfach gute Erkenntnisse zu bekommen, um Geschäftsprozesse zu verbessern.
Spannend. Und was hast du studiert? Informatik hast du gesagt, ne?
Also ich hatte im Bachelor, habe ich einfach Informatik studiert, genau, Applied Computer Science hieß das. Und dann im Master habe ich Big Data und Business Analytics studiert. Genau, das war damals noch das Buzzword, das alle angezogen hat, mich auch.
Big Data.
Genau.
Ja, das stimmt, ja.
Schauen wir mal in 10 Jahren, wie man noch, im Moment geht es, glaube ich, gerade noch so. Aber irgendwann wird es vermutlich sehr datiert klingen.
Naja, ich finde jetzt klingt es schon so ein bisschen datiert eigentlich.
Ja. Ja. Nee, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es gibt immer noch genug Leute, die den Hype kannten. Und irgendwann wird man sich so denken, was war das denn?
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und woher kam dein Interesse an Daten?
Also ich habe tatsächlich nicht nur einen Bachelor gemacht, sondern ein duales Studium. Da war ich bei der Deutschen Bundesbank. Mhm. Und das war eigentlich ziemlich spannend, weil man hat dort, also vielleicht für alle, die es nicht kennen, ein duales Studium ist, dass man 3 Monate in der Uni ist und sozusagen sein theoretisches Semester hat, mit dem ganzen typischen, man hat eine Vorlesung, man hat Hausarbeiten, Klausuren und so weiter. Mhm. Und dann gibt es 3 Monate, wo man im Unternehmen ist und einfach mitarbeitet in Projekten und so weiter. So eine Art Praktikant oder Werkstudent, nur halt ein bisschen längerfristig. Also das super Tolle ist auch, man wird für die ganzen 3 Jahre bezahlt. Also nicht nur, wenn man mitarbeitet, sondern auch, wenn man in der Uni studiert. Und das ist ein ziemlich guter Deal gewesen. Und in der Bundesbank, jetzt habe ich ziemlich weit ausgeholt, habe ich unterschiedliche Bereiche einfach gesehen. Und einer der Bereiche war Bankenaufsicht. Mhm. Und da hatten wir damals schon noch ziemlich viele Daten, weil alle Banken müssen tatsächlich an die Bundesbank alle möglichen Informationen offenlegen. Sehr, sehr detailliert. Das war auch nach der Finanzkrise, ja. Die Frage war halt aber nur, wie analysiert man denn diese Daten, um zu verstehen, dass alles in Ordnung ist? Und was ich damals sozusagen gesehen habe, war, dass man da schon noch sehr einfach unterwegs ist. Man guckt sich halt wirklich die Tabellen an und die detaillierten Daten, aber da war nichts mit Machine Learning und also es gab ein paar Visualisierungen, aber nichts Tolles. Also gefühlt war schon mehr möglich. Ich selber wusste gar nicht, was man machen muss. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, das studiere ich jetzt erstmal, um überhaupt ein bisschen mehr da Grundlagen zu haben, weil es war offensichtlich, dass es extrem viele Daten gab und eigentlich eine Chance und auch ein Problem zu lösen, aber die Technologie, das Wissen hat irgendwie gefehlt. Die Technologie war gefühlt da, aber das Wissen, wo man sie anwendet und was man genau macht, war irgendwie, also für mich damals komplett unklar und tatsächlich für viele andere auch. Also ich habe diesen Weg mit vielen anderen gefühlt in dieser Zeit gemacht. Ja, das war von 2012 bis 2015. Big Data war damals der richtige. Das Passwort schlechthin.
Sehr schön. Ja, mir ist ein Gedanke gekommen, einmal zur Bank. Bank ist ja auch allgemein Finanzwesen oder auch Versicherungswesen. Die haben ja keine physischen Produkte, sondern es sind ja auch alles Daten im Endeffekt. Es ist ja alles digital, mehr oder weniger. Ne? Auch das ist ja ein super Ansatzpunkt für Datenthemen allgemein. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann irgendwann so sehr reduktioniert immer gesagt, eine Bank ist eigentlich nur Daten und Vertrauen.
Ja.
Und mittlerweile habe ich gelernt, es ist auch Kapital. Einfach, dass große Zahlen schon in der Datenbank stehen, ist von Vorteil in manchen Situationen.
Auf jeden Fall, klar.
Aber genau, das sind, glaube ich, schon die Haupt, Bestandteile, die so eine Bank ausmachen.
Ja, absolut. Und du hast noch was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, die Technologie war schon da, aber das wissen nicht. Das ist meiner Erfahrung nach auch oft so, ne? Also oftmals jetzt gerade im Bereich Software, ja, allgemein oder auch Daten, die Technologie ist eigentlich das kleinere Problem. Die ist da, da gibt es genug Tools und Produkte. Die Frage ist immer nur, wie setzt man es um? Und die Sachen drumherum sind meistens tatsächlich eher die Knackpunkte.
Ja, auf jeden Fall. Also mein vorheriger Chef hat mal was zu mir gesagt, das wollte ich erst nicht wahrhaben, aber dann hat er eigentlich schon recht gehabt. Er hat gesagt, das ist Software, man kann alles machen. Und als Softwareentwickler weiß ich, es ist nicht unbedingt so einfach, alles zu machen, aber grundsätzlich hat man schon etwas, was sehr formbar ist. Und man kann grundsätzlich extrem viel machen. Und vielleicht kann man sogar alles machen, zumindest in einem bestimmten Kontext.
Ja, klar. Okay, und das heißt, da bist du dann eben in der Bankaufsicht?
Ja, genau. Also die Bundesbank zusammen mit der BaFin hat ja das Mandat, sozusagen Bankenaufsicht zu machen, um zu sehen, ob das Finanzsystem stabil ist, ob man den Leitzins irgendwie hin und her setzen muss. Da gibt es viele Inputfaktoren. Das ist eine relativ komplexe Sache auch. Gibt auch einiges. Also ich will das auch nicht kleinreden. Es gibt auch in unterschiedlichen Bereichen zum Beispiel wenn es um den Leitzins geht, gibt sehr komplizierte statistische Modelle und das haben die auch schon lange gemacht. Aber in dem konkreten Bereich, wo ich war, gab es tatsächlich einen neuen Reporting-Standard, wo man erstmal auch neue Daten bekommen hat, die man vorher in der Form nicht erfasst hatte. Das war eine Folge der Finanzkrise tatsächlich. Mhm. Und da war einfach unklar, was man wirklich analysieren kann und wie man das am besten analysiert.
Ja. Verstanden. Und da ist dann eben dein Interesse aufgekommen. Da hast du gesagt, hey, cool, das finde ich spannend. Da möchte ich lernen und wissen, wie man sowas macht. Und dann hast du dich eben für das Big Data und Analytics war es, glaube ich,
genau.
Masterstudium entschieden. Und hast du es dann studiert? Wo hast du das studiert dann?
Das habe ich in Madrid studiert, genau. Ich habe es an einer Uni studiert, die eher für ihre Business School bekannt ist. Das ist die IE Business School, Institutia Empresa oder so. Aber das war ziemlich cool, weil also mein Bachelor, ich meine gut, ich habe ein duales Studium gemacht, damit habe ich schon einen ziemlich großen Business-Fokus schon gehabt in dem Sinne. Aber es war trotzdem ein komplett technisches Studium. Und da war es dann doch so, dass man auch viele Vorlesungen hatte, die das gemischt haben. Und zum Beispiel, wir hatten da irgendwie jemanden von Vodafone da, die haben halt erklärt, was machen sie bei Vodafone mit Big Data, Location Analytics und so weiter. Und es ist halt immer sehr konkret gemacht. Also ohne, dass man da jetzt unbedingt auf die theoretischen Grundlagen der Algorithmen so sehr eingegangen ist. Und es war eher wirklich sehr anwendungsbezogen. Das sind die Tools, das sind die Use Cases in Unternehmen. Und so bringt man das zum Beispiel zusammen.
Okay, verstanden. Und da hast du dann studiert in Madrid, hattest eben dann auch ein bisschen mehr Fokus auf Business-Themen. Bist du dann darüber auch zu dem Gedanken gekommen, hey, ich könnte ja ein eigenes Business aufbauen?
Ja, also die Ideen, ein Unternehmen zu gründen, die ist, glaube ich, schon relativ lange immer so da gewesen. Okay. Nicht unbedingt sofort ein Business, aber so ein eigenes Projekt zu haben, das auch Geld verdient. Und also das habe ich schon als Schüler angefangen, irgendwie Webseiten zu bauen und die Designs zu verkaufen. Mhm. Das ist natürlich nicht skalierbar und so weiter, aber das war auch schon am Computer online Geld verdienen und Checks von Leuten bekommen, von denen, die man nie getroffen hat.
Das ist geil. Vor allen Dingen während der Schule ist ja mega, dass du schon so früh angefangen hast.
Ja, ja. Nee, das war tatsächlich ziemlich cool. Aber da habe ich auch gelernt. Also mein größter Check, der ist dann geplatzt. Also den habe ich bekommen und dann bin ich mit dem Check zur Bank. Das war ein Papiercheck, ja. Das war
kein Paper. Hast du den per Post bekommen dann, oder
wie? Ja, ich habe den per Post bekommen, dann bin ich zur Bank gegangen und dann habe ich gesagt, nee, der ist leider nicht gültig. Das war schon, aber ich meine, andere Sachen haben funktioniert, aber das war schon so ein Rücksatz, wo ich gesagt habe,
Vertrauen
weg. Vertrauen im Internet ist nicht unbedingt einfach so gegeben. Und das war ein Projekt, wo ich tatsächlich auch viel Arbeit reingesetzt hatte. Mhm. Also damals, ja, das war, aber viel, das war schon viel Zeit. Ich war ein kompletter Noob. Also von daher nicht unbedingt, dass er das irgendwo anders für einen deutlich besseren Preis höhere Qualität bekommen hatte, aber es war halt geringer Preis. Keine Ahnung, damals war das für mich super viel Geld. Das war irgendwie 300 Euro. Das war ein 300-Euro-Check, also so als Schülerprojekt.
Während in der Schulzeit, ja, ist doch mega. Da bist du ja quasi reich.
Das wäre super gut gewesen.
Voll.
Aber da habe ich bestimmt auch Also habe ich einen Monat dran gearbeitet oder so.
Krass.
Hin und her.
Ja, aber viel gelernt halt.
Ja, nee, klar. Also das Wertvollste waren wirklich die Skills, die ich da mitgenommen habe. Wobei, ehrlich gesagt, jetzt mache ich nicht mehr so viel Design. Vielleicht habe ich auch nicht geschmackt, weil ich damals sehr viel geguckt habe, aber genau.
Okay, ja, das heißt, du hattest schon recht früh so diesen unternehmerischen Funken in dir, sage ich mal.
Ja, ich denke, ich habe es immer auf jeden Fall als Möglichkeit gesehen und ich wollte es immer ausprobieren. Ja, und dann muss ich auch ehrlich sagen, also ich bin super dankbar, dass ich die Chance bekomme, bei der Bundesbank mein Studium zu machen. Hm. Aber es ist halt trotzdem eine Behörde und das hat einfach kulturell mit mir da gar nicht gepasst, weil man wird da halt auf eine Laufbahn vorbereitet, man kann so die nächsten 20, 30 Jahre planen. Man kann sich verbeamten lassen, wenn man da relativ gut unterwegs ist. Aber es war irgendwie alles sehr, es war mir zu planbar. Und also gerade so mit Anfang 20, also ich wäre ja mit 21 bin ich mit dem Bachelorstudium fertig geworden. Da wollte ich noch ein bisschen mehr Aufregung.
Volles Verständnis, ja, und auch Freiheiten. Da läuft ja alles irgendwie in geregelten Bahnen. Da kannst du jetzt nicht...
Ja, ja.
Ne, mal irgendwie anfangen, eigenständig Projekte loszutreten und sehr schwierig, würde ich sagen.
Ja, also es gibt schon, man kann eigene Initiative machen und so weiter, aber man ist auf jeden Fall in einem starken Rahmen, was zum Teil auch, glaube ich, voll gut ist. Mhm. Also manche von diesen Anwendungen haben irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich richtig erinnere, aber es gibt dieses Target-2-Zahlungssystem, also da werden Transaktionen zwischen Banken abgewickelt und verbucht. Da gehen, ich will jetzt keine komplett falsche Zahl sagen, aber astronomische Summen gehen da jeden Tag drüber. Und da will man halt schon diese super vorsichtige Einstellung, dass man sagt, bevor man hier eine kleine Zeile Code ändert, wird es irgendwie 5-mal getestet und so weiter. Und das ist in dem Bereich auch okay. Aber das, was dann halt schwierig ist, kulturell, und das verstehe ich aber auch voll, ist, dass es halt dann andere Bereiche gibt, zum Beispiel im Analytics-Bereich, wo man vielleicht ein bisschen unvorsichtiger sein kann, ein bisschen schneller was ausprobieren, um halt Ergebnisse zu finden. Aber das ist dann halt einfach kulturell extrem schwierig, weil es gibt dann trotzdem die gleichen unternehmensweiten Prozesse und auch ein gewisses Mindset einfach. Ja, es geht nicht um Innovation, es geht um Stabilität.
Okay, das heißt, du hast dann gemerkt, während dem Bachelor quasi, Bank ist nichts für dich, ist zu starr. Du hattest aber auch schon den Funken des Unternehmers quasi in dir, hast schon in der Schulzeit sogar deine ersten Schritte getan, indem du Webdesign quasi verkauft hast wahrscheinlich, ne? Webseiten gebastelt und designt und die verkauft.
Ja, genau.
Und dann hast du aber irgendwann dein erstes Unternehmen gegründet, Sled, glaube ich, oder?
Ja, nee, genau. Also nach dem Studium in Madrid habe ich dann bei Heidelberger Druck angefangen. Das ist ein mittelständischer Maschinenbauer. Die sind jetzt nicht so bekannt, aber die sind tatsächlich der Weltmarktführer im Offset-Druckbereich. Und das sind so, wenn man sich zum Beispiel irgendwie, wenn man eine Tube Zahnpasta kauft, ja, dann ist da irgendwas drauf gedruckt. Genau, das wird mit so einer Heidelberger Druck gemacht. Oder also typisch früher auch Magazine und so weiter. Das ist kein groß wachsender Markt unbedingt, aber das ist trotzdem ein sehr großer Markt. Und genau, da gibt es einfach einen Weltmarktführer, wie so viele irgendwo in Baden-Württemberg. Und die haben halt extrem viele Daten auch tatsächlich, weil die ihre Druckmaschinen alle verbunden haben mit dem Internet. Also nicht komplett mit dem Internet, sondern das ist schon alles sicher und so weiter mit IoT und so. Aber die senden halt extrem viele Sensordaten und Logdaten. Und das war mein erster Job als sogenannter Data Scientist, dass ich diese Daten dann auch auswerten durfte. Genau. Da bin ich dann aber, genau, da bin ich angekommen. Und da wurde schon noch eine ganze Menge auch mit damals auch schon ein bisschen älterer Technologie gemacht. Und mein erstes Projekt war da einfach zu sagen, also nicht das erste, das war nicht gar nicht das erste, aber das war das erste größere, wo ich dann gesagt habe, hey, um eigentlich Data Science Arbeit zu machen, brauche ich eine Plattform und in der Regel ist das ein Data Warehouse, wo wir das alles drauf aufbauen wollen, wenn wir Business Analytics machen. Und vor dem Hintergrund haben wir das dann aufgebaut, haben wir auf Snowflake gesetzt, als Cloud Data Warehouse. Das war auch ziemlich gut, weil dann muss man sich keine Gedanken machen über irgendwelche Server, Provisioning, irgendwelche Cluster-Keys und so weiter. Also diese ganzen technischen Sachen werden ziemlich gut abstrahiert, aber auf eine clevere Art und Weise, sodass man trotzdem extrem viel Performance rausbekommt. Und wir konnten uns dann halt wirklich auf die Datenthemen konzentrieren. Also wo ist die Datenqualität schlecht und so weiter. Und dann, was relativ schnell klar geworden ist, nachdem wir so schon so einiges in der Snowflake hatten, ist, dass wir eigentlich einen Data-Katalog brauchen, um zu wissen und also einmal, dass mehr Leute diese Daten nutzen können und auch so ein gewisses Monitoring zu haben. Also nicht nur ein Datenkatalog, der sagt, hey, wir haben einen Datensatz irgendwo, das kann man ja, beziehungsweise ein MVP davon kann man ziemlich schnell bauen, indem man einfach irgendwie eine Excel-Liste pflegt oder eine Confluence-Page erstellt.
Aber wenn man willst du vielleicht ganz, ganz kurz sagen, was ein
Datenkatalog ist? Klar, also ein Datenkatalog ist. Es gibt ja extrem viele Software-Systeme und die produzieren alle unterschiedliche Arten von Daten. Das Typische sind ERP-Systeme, wo man irgendwelche Transaktionsdaten speichert und hat vielleicht ein CRM-System, wo man Opportunities, also Verkaufschancen pflegt oder Kundenkontaktdaten hat und so weiter. Und ein Ansatz, einfach sozusagen diese ganzen Daten zusammenzubringen und intelligent analysieren zu können, ist, die in ein Data Warehouse oder ein Data Lake zu packen. Und da macht man sich nicht so sehr viel Gedanken unbedingt am Anfang, was sind alle Use Cases, die man hat. Also man hat in der Regel schon einen Haupt-Use Case, aber man hat schon einen Plattformgedanken, dass man sagt, hey, ich baue etwas, was ich für sehr viele unterschiedliche Use Cases benutzen kann. Und was dann aber schnell passiert ist, dass man irgendwie hunderte Tabellen hat, tausende Attribute und man verliert relativ schnell den Überblick. Und ein Datenkatalog ist relativ einfach in der Hinsicht, dass es sozusagen für Daten wie so ein eigenes Wiki ist. Also welche Daten gibt es, wo kann ich die finden? Also ein sehr wichtiges Attribut von einem Datenkatalog ist eine Suche einfach. Dann halt aber auch Dokumentation, dass man versteht, was sind das überhaupt für Daten. Und was man eigentlich will, ist, man will Daten finden, man will sie verstehen und man will wissen, ob man ihnen vertrauen kann. Weil am Ende gibt es auch eine ganze Menge Daten, die zwar irgendwie mal kopiert wurden und irgendwo abliegen, aber die eigentlich nicht vertrauenswürdig sind, beziehungsweise nicht gemanagt werden. Und das sind so Herausforderungen, die man mit einem Datenkatalog lösen möchte. Wobei das auch schon, je nachdem, wie man es definiert, könnte man auch noch reinbringen, wo kommen die Daten her, wo gehen sie hin. Manche Datenkataloglösungen bieten das auch an, relativ breit. Genau. Und dann guckt man, dann googelt man, ja, Datenkatalog, Snowflake hin und her. Und da gab es ein paar Anbieter, die waren halt aber sehr stark auf sehr große Unternehmen fokussiert, also so Versicherungen und Banken. Und die haben uns damals Preise genannt, die einfach astronomisch waren für das, was wir eigentlich wollten. Ich habe gedacht, hey, wir können so einen Datenkatalog, keine Ahnung, so zwischen 10.000 und 30.000 Euro kaufen. Weil wir haben auch, also wir hatten vielleicht ein paar hundert Nutzer und wir hatten jetzt auch nicht so viele Daten. Also wir hatten da 500, 600 Tabellen, vielleicht mehr. Es sollte wachsen, aber es war jetzt keine riesige Umgebung. Und ich weiß nicht, ich glaube, das Günstigste, was man so von den führenden Anbietern bekommen hat, war was für 150.000. Und dann gab es so die zweite Komponente. Dann gab es sowas wie ein Azure Data Catalog. Der hat sich seitdem auch ein bisschen verändert, aber zu dem Zeitpunkt war das was, wo ich war tatsächlich ziemlich begeistert am Anfang von Azure, weil ich erstmal so auch über die Plattform gelernt habe, was man alles machen kann. Per Knopfdruck, irgendwelche virtuellen Maschinen starten und so, das ist schon cool. Aber der Azure Data Catalog, vor allem zu der Zeit damals, war komplett sinnlos. Also zumindest, ich habe ihn nicht mit Azure eigenen Produkten ausprobiert, sondern in Kombination mit Snowflake. Der war einfach super langsam und super rudimentär und es hat eher das dazu geführt, dass man das hat, was man nicht will. Man gibt vielleicht noch was ein, sowas wie ein Kunde oder so, und dann kriegt man alle möglichen Ergebnisse und ist eher noch verwirrt von dem, was man da findet, als dass es hilfreich ist. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, hey, da gibt es doch eine Chance, da kann man was machen. Und ich habe gar nicht erstmal gedacht, dass es unbedingt ein eigenständiges Unternehmen ist, sondern ich habe es auch erst als extra, so als Hobby angefangen nebenbei. Und dann auch ein paar mit anderen Snowflake-Kunden geredet, aus User Group-Treffen, die dann auch so langsam in diesen Moment gekommen sind, wo sie gesagt haben, hey, wir bräuchten eigentlich langsam einen Datenkatalog, aber so richtig tolle Lösungen gibt's nicht. Die einen hatten so ein Open-Source-Tool ausprobiert, Amundsen hieß das. Das hat aber auch eine sehr schlechte Suche gehabt. Genau, und dann habe ich meinen Freund von der Bundesbank-Seite noch gefragt. Der hat sich ein bisschen mehr mit Webanwendungen damals auch beschäftigt, ob er einfach das Frontend baut und ich baue das Backend. Und so ist dann sozusagen die erste Version entstanden. Dann hatte ich das große Glück tatsächlich, also manchmal braucht man einfach Glück, ja. Dann hatte ich einen guten Chef, zwei gute Chefs tatsächlich, mit denen habe ich ein Personalgespräch gehabt und ich habe gesagt, ich weiß das nicht, was ihr hören wollt, aber ich würde gerne 50% arbeiten und die anderen 50% dieses andere Projekt machen. Und dann haben die gesagt, das ist aber für niemanden toll. Wenn du 50% daran arbeitest, dann wird es nichts und wenn du 50% hier arbeitest, dann haben wir nicht deine volle Power. Und haben mir halt gesagt, hey, vielleicht solltest du dann doch eine Entscheidung treffen. Und vielleicht kann ja sogar Heidelberger Druck dein erster Investor sein. Und dann habe ich so gesagt, das wäre natürlich klar, cool.
Perfekt.
Genau. Und das ist dann tatsächlich auch passiert. Also das Heidelberger Druck war dann unser, also wie man das auch immer nennen will, Pre-Seed-Investor.
Cool.
Und dann haben wir das entwickelt, genau. Von Arbeitsvertrag in beidseitigem Einvernehmen gekündigt, Investmentvertrag unterschrieben. Und
quasi im selben Zuge sozusagen den Investmentvertrag unterschrieben. Also so nicht natürlich jetzt nicht am gleichen Tag, aber.
Das war schon eine Transaktion. Ne?
Cool.
Also es war nicht das gleiche Papierdokument, das waren schon unterschiedliche Sachen, aber genau.
Wow, das heißt, du hast dann gekündigt, hast dann an deinem eigenen Unternehmen gearbeitet mit deinem Kumpel, den du noch von der Deutschen Bundesbank kanntest.
Genau.
Ihr beide seid dann da rein. Ihr hattet dann schon Heidelberger Druck als Investor. Das heißt, ihr konntet euch auch gleich ein gewisses Gehalt auszahlen, sodass es halt einigermaßen reicht zum Leben.
Genau.
Und dann hattet ihr aber auch schon ein bisschen Geld, um vielleicht nochmal jemanden einzustellen oder um Werbung zu machen oder Ressourcen für die Entwicklung zu beziehen.
Genau.
Was auch immer.
Also das Geld geht schnell an.
Ja, klar. es ist schnell vorbei, klar.
Also es war schon keine kleine Summe, aber es war, also in Startups redet man immer von dieser Metrik Runway. Mhm. Wie lange hast du, bis du sozusagen insolvent bist? weil man ist ja am Anfang nicht profitabel. Man startet ja ein Unternehmen tatsächlich in der Regel mit 0 Euro Umsatz, aber mit Kosten. Genau. Und dann ging es natürlich so schnell wie möglich darum, Kunden zu bekommen, am besten weitere Investoren zu bekommen und sozusagen daraus zu wachsen aus dieser, ich sag mal, sehr fragilen Anfangsphase und halt ein Produkt zu bauen, das wirklich auch hilfreich ist, damit Leute das halt auch benutzen können. Ja.
Klar.
Also das war der Hauptfokus.
Ganz kurze Frage. Heidelberger Druck hat ja in euch investiert. Klar, sie kannten natürlich dich. Die waren auf jeden Fall überzeugt von dir, sonst hätten sie das natürlich nicht gemacht. Aber sie mussten ja auch schon irgendwie Interesse am Produkt gezeigt haben, oder? Also haben die auch gleich gesagt, wir können uns das gut vorstellen, weil wir brauchen das ja auch und da gibt es nichts Vernünftiges. Deswegen, wir glauben an dich und wir können uns vorstellen, dass du da was Cooles baust, das wir gebrauchen könnten und deswegen investieren wir in dich, so ungefähr.
Genau, also die waren dann auch unser allererster Kunde.
Ah ja, super. Ja.
Genau, das war ein sehr guter Start. Also.
Glaube ich. Ah, ja klar, natürlich. Wie du sagst, das genau. Quäntchen Glück braucht man halt auch manchmal. Ja,
ja, also wir haben dann auch noch Y Combinator gemacht, das ist so ein amerikanischer Incubator. Und man braucht am Anfang irgendetwas, was jetzt, ich sag mal, nicht komplett Standard ist, um wirklich erfolgreich zu sein. Weil wenn man hat immer dieses Henne-Ei-Problem. Ja? Man kriegt keine Kunden, wenn man kein Produkt hat. Aber um ein Produkt zu bauen, braucht man Zeit. Und jetzt kann man entweder natürlich, das haben wir auch gemacht. Ja, wir haben uns schon sehr niedrige Gehälter gezahlt. Ja, aber wir haben uns halt nicht nur null Gehalt bezahlt. Das heißt, wir waren halt schon krankenversichert und so weiter. Also das ist schon hilfreich, sehr hilfreich gewesen. Aber klar ist auf jeden Fall auch, wenn ich Angestellter geblieben wäre, hätte ich mehr Urlaub, mehr Geld und mehr Zeit gehabt.
Ja, klar. Ja. Logisch. Okay, und das heißt, dann hattet ihr Sled dann damals gegründet.
Genau.
Und das Produkt ist ein Data Catalog, der auf Snowflake aufsetzt. Richtig?
Genau, also das Ganze ist komplett als Data Catalog gestartet und dann haben wir halt aber auch, ich sage mal, eine gewisse Lernkurve gehabt, was Kunden brauchen und was auch am Markt von so einer Lösung erwartet wird. Und was aber klar war, ist, was wir machen wollen, ist, wir wollten uns auf Snowflake fokussieren. Einfach mit der einfachen Hypothese, dass die Sachen, die in Snowflake passieren als Data Warehouse, sind komplex genug, dass sie einen eigenen Data Catalog brauchen, also eine spezielle Lösung. Damals waren Datenkataloge meistens am Markt, die gesagt haben, wir können alle eure Unternehmensdaten indexieren. Und das hat einen Mehrwert, weil man dann Sachen finden kann, von denen man gar nicht weiß, dass sie existieren. Das hat aber auch zur Folge, was ich vorhin schon so ein bisschen beschrieben habe, und da haben wir auch mit Unternehmen geredet, die Kunden von solchen Produkten schon sind, ist, dass man nach Customer sucht und man kriegt 10.000 Suchergebnisse. Mhm. Und weil das halt alle möglichen Systeme sind, die da angebunden sind, hat man überhaupt keine Ahnung, hat man darauf Zugriff? Sind die Daten, die jetzt hier in dieser Tabelle oder in dieser Spalte sind, die ich da gefunden habe, sind die aktuell, sind die gepflegt, wer ist der Owner und so weiter? Und was wir damals halt gesehen haben, ist, dass Snowflake als Plattform da kann man sehr viele Metadaten extrahieren und man kann halt nicht nur sagen, hey, hier gibt es Kundeninformationen, sondern diese Kundeninformationen wurden das letzte Mal vor 23 Stunden aktualisiert. Da gibt es einen Owner, die haben einen bestimmten Füllgrad. Und wenn Dokumentation zum Beispiel direkt auch schon in Snowflake gepflegt war, haben wir die auch schon angezeigt. Was dann da schnell hinzugekommen ist, ist das Thema Lineage. Wo kommen die Daten her? Also wenn man findet jetzt diese Kundendaten und dann sieht man, sind die jetzt irgendwie schon so eine extra transformierte Tabelle gewesen oder sind das Rohdaten? Ist das eine Kerntabelle, wo sehr viele Sachen drauf aufbauen? Und was wir dann halt gemerkt haben, ist einfach, dass wir halt wirklich ein Produkt bauen können, womit man halt diese Daten finden kann, verstehen kann und den Daten vertrauen kann. Und das, der letzte Schritt ist tatsächlich eines der schwierigeren Themen, die von, also immer noch von vielen Produkten im Markt so nicht adressiert werden. Also sehr viele Datenkataloge fokussieren sich auf Discovery. Die wollen die Suchmaschine sein für die Daten. Aber was halt sehr wichtig ist bei Suche, ist, dass man eine relevante Daten zeigt. Und das ist gar nicht so einfach.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wie macht ihr das? Wie zeigt ihr nur relevante Daten?
Also wir nutzen da ähnliche Ideen, ich sag mal High-Level wie bei einer Websuchmaschine wie Google. Grundsätzlich gibt es erstmal viele Sachen, die Schlagworte oder die Konzepte enthalten, die man sucht. Aber das Wichtige ist dann also das Ranking basierend auf der tatsächlichen Nutzung von diesen Daten. Und zum Beispiel, wenn eine Tabelle halt viel genutzt wird von vielen unterschiedlichen Nutzern, dann ist es relevanter für dich als eine Tabelle, die halt auch diese ganzen Konzepte enthält, die halt aber fast nie genutzt wird. Gleichzeitig Tabellen, die regelmäßig aktualisiert werden, sind relevanter oder Tabellen, auf die man selber Zugriff hat, sind auch relevanter. Also da gibt es mehrere Kriterien, aber das sind so die wichtigsten, wonach sozusagen das Ranking stattfindet.
Genau. Sehr cool. Das heißt, wenn ich dann nachher, also in Sled, also heißt das Produkt auch Sled?
Genau, also tatsächlich, das Produkt hieß eigentlich erst Snowboard. Weil das ist ja für Snowflake eigentlich ganz guter Name. Aber das fand das Snowflake dann nicht so gut, dass wir Snowboard heißen.
Okay, ja. Das kann ich mir vorstellen.
Und dann haben wir gedacht, ja, was können wir machen? Und Sled, also für die deutschen Zuhörer, heißt ja Schlitten.
Genau.
Und das war dann sozusagen auch eine gute Änderung am Namen. Es ist kürzer geworden. Also es ist nicht so ganz so nah an Snowflake, aber es ist trotzdem thematisch klar, dass es ein Produkt für Snowflake, für die Snowflake-Plattform ist.
Ja, ja. Okay, und das heißt, wenn ich dann Sled nutze und dann da nach bestimmten Daten suche, dann kriege ich nachher auch kann ich mir wirklich vorstellen, jetzt wie bei Google, so eine Anzeige von den verschiedenen Daten, die eben basierend auf meiner Suche angezeigt werden. Und die sind auch gerankt eben, wie du gerade gesagt hast,
genau, wie
relevant nachher halt die Daten sind. Und dann sehe ich halt auch wirklich, was tatsächlich häufig eingesetzt wird, häufig aktualisiert wird. Ne? Also was die höchste Relevanz hat, sehe ich dann auch tatsächlich weiter oben. Ja. Okay.
Ganz genau.
Cool. Und mich würde noch interessieren, bevor wir weitermachen mit Sled, wie habt ihr denn eure ersten Kunden bekommen? Also du hast ja schon gesagt, Heidelberger Druck waren euer erster Investor, aber dann auch euer erster Kunde.
Ja.
Aber wie habt ihr eure nächsten Kunden gefunden?
Genau, also für uns gab es diese Snowflake User Group Meetings. Und da sind wir einfach hingegangen, da haben sich andere Snowflake-Kunden ausgetauscht und haben einfach die Leute angesprochen, ob das ein Problem ist, das sie auch haben, ob sie sich schon Lösungen angeguckt haben. Und nach und nach sind dann unsere ersten Kunden da. Erstmal Pilotkunden, die wollten natürlich auch, hey, das ist ein junges Startup, muss man erstmal ausprobieren. Da haben wir sehr viele Testphasen gehabt, ja, wo man auch Feedback bekommen hat, ja. weil Sachen noch nicht ganz vollständig waren oder so. Aber es gab so ein paar Sachen, zum Beispiel unsere Suche, die war halt von Anfang an tatsächlich extrem gut im Vergleich zu, die haben wir noch besser gemacht, aber im Vergleich zu Wettbewerbern. Und das ist vielleicht für andere Projekte oder auch einfach für Produkte immer eine Empfehlung. Man kann nichts bauen, was in jedem Aspekt besser ist, als was es schon gibt. Aber man muss halt mindestens eine Dimension haben, die relevant ist, die halt irgendwie deutlich sichtbar besser ist. Die Amerikaner sagen immer, es muss 10-mal besser sein, ohne das dann zu messen. Aber man kann es ja mal behaupten. Unsere Suche war 10-mal besser als die der Konkurrenz. Und das hat man natürlich so gemerkt, ja.
Das heißt, die Suche ist auch tatsächlich, also das, was wir gerade besprochen hatten auch schon, nach relevanten Daten ist auch so euer Alleinstellungsmerkmal geworden.
Also es war am Anfang ein sehr wichtiger Aspekt. Ich denke, mittlerweile ist es ein Aspekt von mehreren. Wir haben halt wirklich als Datenkatalog angefangen und jetzt nennen wir es auch eine All-in-One Data Governance Plattform, wo man halt auch Datenqualitätsthemen abdecken kann. Man kann seine BI-Landschaft auch indizieren, dass man in der Lineage sieht, was ist wie connected. Und ich denke, da ist der Hauptmehrwert tatsächlich, dass es eine integrierte Plattform ist, wo man auch mehrere Workflows drin abbilden kann. Und das Schöne ist halt, dass alles basiert auf den Metadaten. Das heißt, ich sehe in der Suche frische Daten, aber ich habe halt auch zum Beispiel Datenqualitätschecks, die ich zusätzlich sehe, was dann auch wiederum in der Lineage zum Beispiel hilfreich ist, wenn ich sehe, hey, ich habe hier irgendein Problem in dem Dashboard, dann gucke ich, wo kommen die Daten her? Gibt es irgendwelche Checks, die bei irgendeiner der Base-Tabellen fehlen und so weiter? Also ich denke, der Hauptmehrwert, das ist jetzt so ein bisschen gewachsen tatsächlich, ist, dass es jetzt eine voll integrierte Plattform ist und wir haben, der Hauptfokus ist wirklich, dass wir halt Sled gebaut mit Snowflake als Kern. Das heißt, wir haben halt keine Trade-offs gemacht, die andere Datenkataloghersteller machen müssen, wenn sie es gibt ja extrem viele Datenquellen und man kann sich halt entweder entscheiden zu sagen, ich mache wenige Konnektoren, sehr gut, oder sogar nur einen in unserem Fall. Gut, wir haben auch BI-Konnektoren und so weiter. Oder man macht halt extrem viele breite Konnektoren und macht überall so ein bisschen Tiefe. Und was halt Sled auszeichnet, ist halt wirklich, dass es eine integrierte Plattform ist, wo unterschiedliche Nutzer auch zusammenkommen können und man Sachen auch nur einmal pflegt. Also ich weiß nicht, ich aktiviere den Check einmal, der ist dann im Datenkatalog in dem Sinne sichtbar, wenn ich suche, dass irgendwie der alles in Ordnung ist, der ist in der Lineage sichtbar, der ist als eigenes Data Quality Monitoring sichtbar. Genau.
Okay. Also euer Produkt scheint ja schon sehr ausgereift zu sein. Also von dem, was du erzählst, ja, wie lange macht ihr das jetzt schon?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben im Februar 2021 gestartet. Das heißt, Sled sind wir jetzt ein bisschen mehr als 3 Jahren, genau.
Okay, das ist ja auch noch recht jung, ja. Also
ja. Man kann in 3 Jahren extrem viel Software.
Auf jeden Fall, das ist mal sicher, klar. Und seid ihr noch zu zweit oder seid ihr schon ein bisschen angewachsen?
Ne, genau, also wir haben relativ schnell einen dritten Mitgründer aufgenommen, der sich mehr um Go-to-Market und ich sag mal so ein bisschen mehr um die Kundenakquise kümmert. Der macht aber schon auch sehr viel Customer Success und versucht zu verstehen. Also so ein bisschen, wenn man das kennt, so ein Sales Engineer auch, ja, der sozusagen in die Probleme reinguckt und zu sagen, hey, können wir hier irgendwas machen, um was zu verbessern. Genau, und dann haben wir einfach mehrere Entwickler angestellt, nach und nach. Also in der Regel haben wir immer nur eine Person gleichzeitig angestellt, aber hintereinander dann noch einige. Genau, und wir suchen jetzt auch schon wieder gerade einen weiteren Entwickler nochmal, der so ein bisschen sich mehr im Data Engineering Bereich auch schon auskennt, einfach um schneller up to speed zu sein. Ich denke, man kann aber sehr gute Software entwickeln, wenn man entweder selber der Nutzer ist oder sehr viel über den Nutzer weiß, weil man dann wieder sehr viele Annahmen treffen kann oder einfach weiß, was man baut, ja, und das ein bisschen schneller geht.
Okay, das heißt, ihr seid jetzt zu viert und seid aber dabei, nochmal jemanden zu suchen, um dann zu fünft.
Also wir sind ungefähr 10 Leute.
Okay.
Und genau. Also wir haben schon immer wieder weiter zwischendurch, wir sind immer weiter gewachsen zwischendurch.
Okay, sehr schön.
Also es fluktuiert auch ein bisschen, weil manche von den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, sind Contractor, die holen wir dann halt bestimmte Themen rein. Also, keine Ahnung, wir machen irgendwie ein Redesign von bestimmten Komponenten oder so. Dann arbeiten wir mit jemandem zusammen, der ist dann halt nicht Vollzeit das ganze Jahr da, sondern immer nur einen bestimmten Zeitraum.
Das heißt, dann habe ich verstanden, Sled ist ein Data Catalog für Snowflake, vollkommen spezialisiert auch auf Snowflake. Das ist auch was, was euch natürlich in Bezug auf Snowflake sehr stark macht, weil ihr eben die ganzen Konnektoren zu Snowflake hin oder den Connector zu Snowflake hin eben optimiert habt und am besten mit Snowflake sprechen könnt. Ihr habt eine sehr ausgereifte Suchfunktion, wo auch wirklich relevante Daten angezeigt werden oder gefunden werden auf Basis von einem Algorithmus, der eben die Daten rankt. Mittlerweile seid ihr aber nicht mehr nur ein Data Catalog, sondern ihr nennt euch Data Governance Plattform oder ihr nennt Sled als Data Governance Plattform. Das heißt, ihr könnt basierend auf Snowflake schon unheimlich viele wichtige Aspekte abdecken. Data Lineage, Data Catalog, was noch?
Data Quality Monitoring.
Data Quality Monitoring, genau. Und ihr seid mittlerweile auch schon circa 10 Personen, sucht weiter Das heißt, ihr habt euch jetzt in den 3 Jahren auch schon ganz gut am Markt etablieren können. Und jetzt ist es ja aber auch so, dass du nicht nur Sled hast, sondern es gibt ja noch ein anderes Produkt von euch, das nennt sich Dot, richtig?
Ja, genau.
Wie kam es zu Dot?
Genau, also ihr habt das bestimmt auch schon mitbekommen. Ich starte immer sehr gerne mit Problemen. Das Problem, das wir hatten mit dem Datenkatalog, ist, dass Leute sehr ungern dokumentieren. Aber dass Dokumentation sehr wichtig ist, um zu verstehen, was das für Daten sind und wie man die auch richtig benutzen kann. Und eine Sache, die wir da ausprobiert haben, war einfach Large Language Modelle zu nutzen, um sozusagen die Beschreibung zu generieren. Und weil wir jetzt die aber nicht selber hosten wollten und so weiter, haben wir da halt in unserem Netzwerk geguckt. Und da gab es OpenAI, die waren damals noch nicht so bekannt. Und die hatten aber diese Large Language Models über eine API verfügbar gemacht. Das war damals DaVinci 3 noch. Und da haben wir einfach einen Hackathon gemacht und haben das ausprobiert, was ist der beste Ansatz, um sozusagen Dokumentation zu generieren für bestehende Daten. Und zu unserem großen Erstaunen, man muss ja immer Sachen machen, die man auch nicht denkt, die unbedingt funktionieren, weil manchmal wird man überrascht, genau wie in dem Fall. Also unserem großen Erstaunen hat das halt tatsächlich funktioniert. Wir haben diesem Large Language Modell, das war damals noch mit sehr viel Prompt Engineering verbunden, weil man hatte nicht dieses Chat-Component, sondern man musste das so formulieren, als ob das sozusagen die natürliche Erweiterung des Textes ist. Man musste sowas schreiben wie, hier ist der Anfang der Dokumentation von dieser Tabelle. Also das war schon ein bisschen spezieller. Und dann hat er sozusagen einfach weiter die Dokumentation geschrieben. Und das hat halt wirklich extrem gut funktioniert. Und die große Erkenntnis war halt einmal, dass es sowohl in der Lage war, gute Annahmen zu treffen, also implizit gute Annahmen zu treffen, was ist das für eine Tabelle, wie kann die genutzt werden, um halt die ganzen Spalten und Felder zu dokumentieren. Und zweitens war es aber auch gut, bekannte Datenmodelle zu dokumentieren, wie zum Beispiel so ein SAP VBAC-Tabelle, weil die ist einfach schon im Internet, ist ein öffentlicher Datenkatalog, öffentliche Beschreibung, was diese ganzen Felder heißen. Mhm. Und das hat einfach das sozusagen reingepackt. Und ich wusste schon die ganze Zeit, das wäre doch cool, wenn wir irgendwie diese öffentlichen Informationen nutzen könnten, um sozusagen das irgendwie zuzumappen. Aber wenn man das versucht, explizit Mapping-Logik zu schreiben, manche Leute benennen diese Tabellen ein bisschen um. Manchmal haben diese Spaltennamen, die sind nicht exakt, sondern die haben irgendwie einen Präfix oder so. Die haben nicht unbedingt die genau gleiche Reihenfolge. Und das kann schon extrem viele Edge Cases haben. Und dieses Large Language Modell hat überhaupt gar keine Probleme mit irgendwelchen Edge Cases gehabt. Und hat einfach perfekt diese SAP-Tabellen zum Beispiel dokumentiert. Und das war so der Moment, wo wir gesagt haben, das ist überraschend gut. Was ist, wenn wir dem jetzt fragen, was für Fragen könnte man eigentlich stellen? Weil wir wollten erst die Suche optimieren, dass Leute sozusagen so reinschreiben können, was ist unser Umsatz letztes Jahr? Und dann gibt Sled die richtige Tabelle zurück. Mhm. Und dafür muss man aber ein gewisses Embedding machen und so weiter. Da müssen wir gar nicht ins Detail gehen, aber das war erstmal der erste Gedanke. Dann haben wir diese Fragen generiert, die waren extrem relevant. Also wir fanden, die waren sehr, sehr gut. Und dann haben wir diese lustige Idee zu fragen, hey, kannst du auch das SQL schreiben dazu? Und das war dann die zweite Riesenüberraschung, weil das hat SQL geschrieben, das wir einfach kopieren konnten und in Snowflake ausführen. Und das war so, wow, wir haben hier etwas, wo wir eigentlich Ende-zu-Ende-Prozess. Du schiebst Daten rein, die werden automatisch dokumentiert, du kannst automatisch Fragen generieren lassen und kannst deine eigene Frage stellen und es schreibt dir die SQL dazu. Und manchmal gab es einen Fehler, dann lässt du das noch selber korrigieren. Das funktioniert auch erstaunlich gut. Und damit hatten wir sozusagen den MVP von Dot. Und dann haben wir gedacht, wow, das ist schon ziemlich spannend. Jetzt habe ich die ganzen tollen Sachen erzählt. Was war noch nicht so toll? Es war relativ langsam.
Also das also DaVinci die damals 3.0.
Genau. Genau. Also im Moment, die Modelle, die wir haben, die sind so, also wenn man ein gutes Modell benutzt, kriegt man so 80 bis 200 Tokens pro Sekunde. Damals haben wir eher so über 5 Token pro Sekunde geredet, wenn überhaupt.
Oh yeah.
Das heißt, du konntest dem System halt zugucken, wie es Wort für Wort etwas schreibt.
Ja, also man kann ja so sagen, so 0,75 Tokens ist ungefähr ein deutsches Wort, ne? So ungefähr.
Ein Wort. Ja, genau. Also man man macht keinen großen Fehler, wenn man sagt, eigentlich ein Token ist ein Wort.
Ja, also, ja, ja.
Und am Ende war das halt so zu sagen, also es funktioniert schon, aber es muss schon noch besser funktionieren. Und wir haben dann halt aber trotzdem angefangen, das zu bauen, und wir haben gedacht, hey, da ist Potenzial dran, und lass uns einfach mal gucken, was wir damit auf die Beine stellen können. Dann kam ChatGPT, und dann haben wir gedacht, ha, Chat ist auch ziemlich cool, weil Chat erlaubt etwas, was wir nicht hatten. Wir hatten diese Sache, dass man sagt, man stellt eine Frage, man kriegt eine Antwort. Wenn das nicht genau ist, was man will, dann muss man die Frage umformulieren, neue Frage stellen und so weiter. Aber man ist so ein bisschen...
Und der Kontext war nicht da, ne? Der Kontext wurde sozusagen immer wieder neu aufgesetzt.
Genau. Das war die erste, einfach vom Design, was wir einfach gebaut haben, die erste Version. Aber mit ChatGPT war dann ist offensichtlich das. Eigentlich ist es super cool, wenn man mehrere Turns hat. Ja? Der produziert was, und dann kann ich kritisieren, und dann geht's weiter.
Das heißt, als ChatGPT rauskam, hattet ihr schon einen MVP von Dot auf dem Markt?
Nicht auf dem Markt. Wir hatten eine Landingpage, glaube ich, wo man eine Warteliste hatte.
Ah, sehr gut.
Und wir hatten intern halt etwas, wo man eine Frage eintippen kann, und man hat eine Antwort bekommen.
Okay.
Also man hat nicht unbedingt, also auch der Dot hat sich weiterentwickelt, aber man hat die SQL-Query bekommen, und die wurde ausgeführt. Das war so die Basis, ja.
Mit dem Ziel, was zu machen? Also mit dem Ziel, ich kann eine natürliche Frage stellen, zum Beispiel, wie groß war der Umsatz letztes Jahr? Und dann hat quasi Dot auf Basis dieser Frage eine SQL-Query erstellt, und die wurde ausgeführt auf Basis von einem Snowflake Data Warehouse, und dann hast du die entsprechenden Daten zurückbekommen.
Genau.
Das war der Use Case. Ja, okay.
Das war der Kern der Sache. Und genau, mit ChatGPT war das dann nochmal eine neue Modalität, die sozusagen, also einfach Chat, die in der Hinsicht interaktive Analytics gemacht hat oder auch Conversational Analytics. Mal gucken, ob das ein Begriff wird in den kommenden Jahren.
Und, klingt gut.
Ja, es wird noch besser gleich. Genau. Und dann hat halt aber auch OpenAI gemerkt, hey, jetzt haben wir hier richtig mehr Druck drauf, und die haben natürlich auch viel mehr Feedback bekommen. Die sollten halt auch die Modelle schneller machen und so weiter. Wir haben denen das gesagt. Ich bin mir sicher, 1000 andere haben denen das auch gesagt. Und dann gab es natürlich auch noch ein Thema mit Halluzinationen. Wir wussten noch nicht genau, wie wir damit umgehen. Die Prompts waren nicht perfekt und so weiter. Also es gab schon auch ziemlich viele rohe Ecken. Und dann war aber auch der Moment, wo dann GPT-4 rauskam. Und die erste Version konnte so einfache SQL-Statements schreiben. Ja, so, ich selektiere folgende Spalten, mache eine kleine Formel und habe eine Where-Clause und ein Or-Dabei, und das war's. Und dann mit GPT-4 waren dann plötzlich auch irgendwie Common Table Expressions, also sozusagen modulares SQL, wo man sehr viele Sachen gleichzeitig machen kann, und auch Joins sind einfach viel robuster geworden. Und da war dann klar, hey, da müssen wir jetzt auch gut investieren, und haben tatsächlich eine neue Art von, sag mal, Analytics-Interface gebaut. Und das, warum nicht, habe ich gesagt, es wird noch besser. Dort kann halt auch in Teams oder in Slack Fragen beantworten. Und damit hat man nicht nur Conversational Analytics, sondern man hat auch Collaborative Analytics, weil in einem Team-Channel können ja dann sozusagen auch mehrere Leute gleichzeitig oder über die gleiche Frage auch mit iterieren. Und das ist halt schon komplett anders, als ich sitze jetzt für mich hier, mache ein perfektes Tableau-Dashboard, wo ich hier die Details irgendwie feintune und irgendwas am Datenmodell noch irgendwie ein bisschen zurechtbiege, damit die Zahlen stimmen, und schicke dann irgendwie einen Report raus oder schicke einen Link zu dem Dashboard zu. Ich habe eine Unterhaltung über die Daten und über unser Business. Und das ist, ich denke, das ist schon sehr transformativ für das Funkdesign, hoffentlich.
Genau. Wie kann man sich das vorstellen? Du hast es dann irgendwie in Teams oder in Slack zum Beispiel, ja, hast du in irgendeinem Channel drin, und du hast halt dann irgendwie eine Verbindung zum Snowflake Data Warehouse und hast da dann halt wahrscheinlich den Dot-Bot, ja, der halt die ganzen Konnektoren hat eben zum Data Warehouse, und dann hat er natürlich noch sein das GPT-4, jetzt wahrscheinlich GPT-4o basierte LLM dahinter, und dann stellst du eine Frage in einem Slack-Channel, ja, sagst zum Beispiel, hey, wie waren denn unsere Umsatzzahlen letztes Jahr im Quartal 3, keine Ahnung, ja? Und im Hintergrund schreibt das LLM die Query, die wird abgefragt, du kriegst die Daten zurück, wie wird es dann in Slack angezeigt? Wird dann da einfach die Zahl angezeigt mit einer Nachricht oder ist da dann auch die Datenanalyse-Funktion von GPT drin, wo dann irgendwie mit Python gleich auch ein Diagramm gezeichnet wird oder gebaut wird? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist eine super Frage. Ich sage mal, Dot als Produkt oder als Software-System sieht so aus, dass es sozusagen wir outsourcen die Intelligenz zu unterschiedlichen Modellen. Unterschiedliche Modelle sind auch gut für unterschiedliche Sachen. Aber die wichtigsten Sachen, wie du sagst, werden von GPT-4o gemacht im Moment. Und was dort sozusagen macht, ist, der hat so eine Art Kontrollloop, wo zuerst wird geguckt, welche Daten brauche ich, um die Anfrage zu beantworten. Das heißt, wir haben hier tatsächlich wieder eine Suche, weil so ein Warehouse kann relativ groß sein, viele unterschiedliche Informationen beinhalten. Was sind die relevanten Informationen, um diese Frage zu beantworten? Dann denkt er darüber nach, habe ich alle Informationen, die ich brauche? Muss ich dem Nutzer vielleicht eine klärende Frage stellen? Vielleicht ist die Frage tatsächlich ein bisschen mehrdeutig formuliert. Wenn du zum Beispiel fragst, hey, was ist unser Umsatz? Dann sollte dort am besten nicht irgendwie eine Zahl zurückgeben, sondern sollte fragen, hey, möchtest du Umsatz nach Monat? Möchtest du die absolute Zahl? Mhm. Möchtest du Umsatz in Euro oder in lokaler Währung oder irgendwie sowas? Ja? Je nachdem, was für Daten existieren. Und also es gibt diesen klärenden Bereich, dann gibt es genau diese Engine, die sozusagen dieses Text-to-SQL ist. Also es gibt die Absicht, die wird dann in eine Query umgesetzt oder auch in mehrere Queries, je nach Plattform. Und dann gibt es das Ergebnis, das wird kontrolliert über den Policing-Layer, weil eine Sache, die ja schon sehr wichtig ist, ist, dass man nicht irgendwas zurückgibt, sondern man will Sachen zurückgeben, die richtig sind oder die zumindest auf so viel wie möglich geprüft wurden. Das heißt, was uns immer lieber ist, ist, dass Dot sagt, hey, ich kann die Frage leider nicht beantworten, als hey, jetzt irgendein Ergebnis.
Falsche Daten.
Genau.
Ja, ja, klar.
Genau, und dann, wie du sagst, hat es auch diese Python-Komponente, wo es die sozusagen die Daten nimmt und dann eine Visualisierung erstellt. Und wie das in Slack aussieht, ist, dass man sieht einmal tatsächlich den Verlauf, wenn man die Frage stellt, was sind die ganzen Schritte, die gerade dort ausführt. Und wenn er fertig ist, dann kriegt man eine kurze Zusammenfassung, was die Antwort ist. Also wenn du jetzt nach Umsatz gefragt hättest, würde es jetzt sagen, hey, das ist der Umsatz. Dann sieht man, wenn es die Daten anbieten, eine Visualisierung. Und was wir auch immer machen, wir hängen die Datei, die Ergebnisdaten als CSV an die Antwort. Und das ist in Slack relativ schön, weil da sieht man dann gleich die Daten in so einem Table Preview und hat damit schon eine ziemlich gute Übersicht sozusagen, was ist passiert, was ist das Ergebnis. Und dann kann man weitere Fragen stellen. Ja, dann kann man dann fragen, können wir uns den Umsatz nur für Deutschland angucken?
Und das bleibt auch in dem Kontext dann, so wie man es halt auch von einem Chat gewohnt ist.
Genau.
Okay.
Also in Slack hat man ja sozusagen den Hauptchannel und dann gibt es Threads.
Genau.
Und
genau.
Solange man in einem Thread ist, ist es ein Kontext. Wenn man einen neuen Thread startet, öffnet es einen neuen Kontext.
Okay. Und wie geht ihr mit Halluzinationen und mit der Überprüfung der Ergebnisse um? Wie stellt ihr sicher, dass ihr da möglichst präzise seid?
Ja, also genau, vielleicht zwei Aspekte dazu. Der erste Aspekt ist ja das, was man unter Large Language Model wirklich als Halluzination bezeichnet, dass sozusagen irgendwas generiert wird, was eigentlich nicht existiert. Mhm. Das ist, wenn ich frage, keine Ahnung, wer war der 10. Präsident von Deutschland? Dann hatten bestimmte Versionen oder bestimmte Large-Language-Modelle haben manchmal falsche Ergebnisse geliefert. Was in unserem Bereich jetzt gibt es diese Art von Halluzination eigentlich nicht oder sie ist fast irrelevant, weil wir benutzen nicht das Large-Language-Modell, um sozusagen Erinnerungen auszuspucken, sondern es werden ja immer Informationen aus dem Data Warehouse generiert. Das heißt, wenn da eine Zahl steht, wurde die auf jeden Fall aus dem Data Warehouse geholt und nicht ausgedacht. Das kann sozusagen, oder es basiert auf der Dokumentation, die geschrieben ist. Und da gibt's unterschiedliche Möglichkeiten, aber Prompting ist zum Beispiel auch, wenn man richtig promptet, die besten Modelle halluzinieren nicht, weil sie sich dann nicht auf ihre eigenen Trainingsdaten irgendwie berufen, sondern nur auf die Sachen, die man ihnen auch im Kontext gibt. Und das ist, was dort sozusagen automatisch macht mit der Suche. Das heißt, wenn was generiert wird, basiert es immer auf Informationen, die so im Unternehmen gepflegt werden. In der Hinsicht ist Halluzination kein Problem. Auf eine andere Art und Weise heißt es aber nicht, dass dort immer das Richtige sagt. Und das Problem ist halt vielschichtig. Also wir haben die typischen Datenqualitätsprobleme, wo einfach die Daten nicht gut sind. Ja, also wir wir stellen eine Frage und einfach, es gibt fehlende Daten oder die zugrunde liegenden Tabellen sind schlecht gepflegt, sie sind veraltet, was auch immer. An der Stelle haben wir nur einen leichten Check, wo dort generiert sich mit jeder Antwort, auch bevor die Antwort generiert, was erwarte ich von den Daten. Ein Beispiel wäre jetzt, was sind die Umsatzzahlen für die letzten 12 Monate? Oder lassen wir mal Umsatz, weil auch spannende Fragen sind, sind tatsächlich so operative Fragen. Wie, was sind die offenen Opportunities in der Region für Kunden, die irgendwie mehr als 500.000 Euro Umsatz bringen könnten oder so, keine Ahnung. Dann würde dort generieren, hey, ich erwarte, dass ich hier irgendwie mehr als eine Ergebniszeile bekomme und ich würde jetzt unterschiedliche Spalten erwarten. Und wenn dann halt aber was generiert wird, wo irgendwie alles null ist, zum Beispiel, weil halt die Daten fehlen, dann würde er sagen, hey, irgendwie gibt es hier anscheinend keine Informationen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich so ist oder ob es ein Datenqualitätsproblem ist. Also solche Sachen werden gefleckt. Die andere Sache, die schwieriger ist, ist, wenn es um das Thema Metrikdefinition und Businesslogik geht. Und da kann es halt sein, dass man irgendwie Tabellen zum Beispiel für ein Dashboard modelliert hat. Mhm. Aber die Modellierung wurde in dem Sinne nicht im Datenmodell abgeschlossen. Und man macht im Dashboard noch sehr viel mit kalkulierten Feldern, wo man irgendwie noch die Daten so ein bisschen aufräumt. Und hier ist halt tatsächlich die Arbeit zu sagen, entweder bringt man das ins Datenmodell, dass man ein sauberes Datenmodell hat, eigentlich immer empfohlen, aber es hat relativ viel Aufwand manchmal. Oder man muss halt die Logik, die dort anwenden soll, beschreiben, und zwar in der Dokumentation. Mein Lieblingsbeispiel, weil es so offensichtlich ist, aber halt irgendwie doch nicht, ist, wir hatten einen Kunden, die haben Umsatztabelle tatsächlich, ja. Und die haben Umsatz, das ist ein weltweites Unternehmen, die haben Umsatz in allen möglichen Währungen. Und da gab es eine Spalte, die hieß Revenue. Und in der Revenue-Spalte stand der Umsatz aber in Local Currency. Das heißt, man hat da türkische Lira drin und wir haben den deutschen Euro drin. Und das heißt, wenn ich das aufnehme, kriege ich irgendwas raus, was kompletter Unsinn ist. Und dann gab es eine Spalte, die heißt Base Total. Und da war dann die Global Currency drin. Und das war aber nicht dokumentiert. Ja, was ist auch immer, ist Base Total. Und dann fragst du dich die Frage an dort, was ist unser Umsatz? Dann hat dort natürlich die Revenue-Spalte aufsummiert. Ja. Und das ist aber was, das kann man relativ einfach lösen, indem man einfach sagt, hey, du sollst nicht die Revenue-Spalte nutzen, du nimmst Base Total und das ist übrigens die Global Currency. Das muss dann halt aber dokumentiert sein. Das ist halt die Arbeit, die man dann trotzdem noch hat, wo wir in dem Sinne keine Superintelligenz haben. Wir haben halt einen Assistenten. Ja? Und der Assistent ist in der Lage, ziemlich viel selber zu machen und Sachen rauszufinden. Aber wenn halt wichtige Informationen fehlen, dann macht er halt trotzdem immer noch Fehler. Ja? Also das ist, ich sage mal, die größte Errormenge ist wirklich fehlende Information und fehlende Modellierung.
Verstanden. Ja. Das heißt, man kommt immer wieder auf die Daten zurück. Nochmal kurz, um es zusammenzufassen. Um Fehler zu minimieren, also in dem Anwendungsfall, man hat ein LLM, ich beschreibe das jetzt einfach ganz grob, das fragt von einer Datenbasis Daten ab und fasst die zusammen in einer anschaubaren Zusammenfassung, Text, Visualisierung, was auch immer. Und um Fehler zu vermeiden, ist natürlich einmal Prompting wichtig. Ja. Neue Modelle kommen damit aber schon super klar, dass sie dann dadurch nicht mehr halluzinieren. Aber noch viel wichtiger ist die Datenqualität. Also die Daten müssen entsprechend aufbereitet sein, vorhanden sein. Es muss eine Dokumentation am besten geben zu den Daten, wenn du irgendwelche komplexeren Zusammenhänge hast, die jetzt nicht direkt aus den Daten selbst herauslesbar sind quasi. Also brauchst du ergänzend irgendwelche textuellen Informationen, um dann nachher Fehler quasi zu minimieren. Ne? Also ganz kurz und grob zusammengefasst.
Genau, sehr gut.
Okay, super, dann habe ich das auch verstanden. Kommt sowas oft vor? Also wahrscheinlich müssen Nutzer halt selbst, wenn sie dort nutzen, sagen, oh okay, das scheint mir nicht plausibel. Und dann weiß man, okay, man muss sich wahrscheinlich die Datenbasis anschauen und gucken, ob man da irgendwas optimieren kann, oder?
Also genau, ein typischer Rollout von dort ist so, dass man sagt, hey, welchen Nutzer möchte man glücklich machen? Welchen Use Case möchte man analysieren? Und dann generieren wir irgendwie so was wie 20 Fragen und dann gucken wir einfach, wie gut versteht dort sozusagen diese Fragen und das Datenmodell. Und dann kriegt man einen Score, ja. Und dann, manche Datenmodelle sind sehr gut und manche Unternehmen haben extrem gute Dokumentation tatsächlich für nicht für alles, aber für diese Use Cases, die ihnen wichtig sind. Und dann ist man ziemlich schnell auch auf einem sehr guten Score, wo irgendwie so 18 Fragen werden komplett richtig beantwortet und bei 2 Fragen müssen wir irgendwie nachjustieren oder so. Und dann gibt's halt aber auch die Datenmodelle, wo man 20 Fragen stellt und man kriegt irgendwie 3 richtige Antworten. Und dann haben wir den Onboarding-Call, wo wir sagen, hey, was ist denn da los? Und dann wird uns das Datenmodell erklärt und ich habe jetzt viele Datenmodelle mittlerweile gesehen und dann rattert erstmal ganz schön lange der Kopf, bis ich sage, okay, so funktioniert das also. Weil einfach das super komplex ist, ja. Und das muss man dann halt entweder beschreiben oder man muss das Datenmodell verbessern. Weil was man auch sagen muss, ist, das habe ich ein bisschen unterschätzt, Leute haben früher schon viele Tabellen so gebaut, dass man einfach ein Dashboard draufpackt und nicht unbedingt, dass man eine Tabelle wiederverwendbar hat. Also diese ganze Idee von wiederverwendbarem Data Modeling, was ja eigentlich die Idee von einem Data Warehouse ist, wurde nicht so komplett überall ordentlich praktiziert. Also man hat schon historisch relativ viele Shortcuts gemacht, um einfach irgendwie eine bestimmte Visualisierung rauszupacken. Und manche Unternehmen enden deswegen, nicht alle, manche enden deswegen mit sehr merkwürdigen Datenmodellen, die halt für einen konkreten Use Case hyperoptimiert sind, aber die dann halt keine wiederverwendbaren Daten haben. Und also vielleicht für Leute, die in dem Bereich sind, ein Check ist immer, wenn man beschreiben kann, was der Primary Key ist von der Tabelle, ohne dass man lange nachdenken muss, dann ist es ein gutes Datenmodell. Wenn man sehr lange nachdenken muss, um zu überlegen, was ist eigentlich hier der Primary Key, dann hat man vermutlich kein gutes Datenmodell. Oder auch, wenn man mehrere Aggregationsstufen hat. Also zum Beispiel eine Spalte darf man komplett aggregieren, eine Spalte darf man nur pro Land aggregieren und dann darf man sie wieder global aggregieren. Solche Datenmodelle haben vermutlich Verbesserungspotenzial.
Alles klar.
Genau.
Sehr cool. Und weil ihr mit den Kunden dann sprecht, um eben herauszufinden, wie das Datenmodell ist und eben auch beim Onboarding hilft. Was ist dort für ein Produkt? Ist es ein SaaS-Produkt?
Ja, also wir bieten grundsätzlich schon die komplette Bandbreite an. Also wir haben auch Kunden, die kommen zu der Landingpage, die gucken das Onboarding-Video, die verbinden ihr Data Warehouse, die tun die Kreditkarte rein und die wollen eigentlich gar nicht mit uns reden.
Gute Kunden, sage ich mal.
Auf jeden Fall. Das freut mich auch immer, wobei ich immer enttäuscht bin, wenn man nicht reden will. Weil wir lernen eigentlich von jedem Kunden.
Klar, Feedback ist ja super wichtig, klar. Ja.
Genau, aber das gibt es. Und dann gibt es halt die Kunden, die onboarden mich mal. Die wollen erstmal ein NDA unterschreiben. Und bevor sie dann erklären, was das eigentliche Problem ist, und das ist dann halt High Touch. Und da ist man dann halt sehr, sehr speziell unterwegs. Solche Kunden wollen in der Regel dann auch das irgendwie on-premise deployed haben oder nicht unbedingt on-premise, eigenen Private Cloud Netzwerk und so weiter. Und das machen wir auch. Es kostet dann natürlich auch mehr, als wenn man einfach alles selber macht und wir keinen Aufwand haben. Genau.
Logisch, logisch. Okay, und ihr habt nicht nur einen Connector zu Snowflake dann bei Dots, sondern seid da auch agnostischer unterwegs.
Genau. Wir haben halt die Chance gesehen, weil es halt ein komplett neuer Bereich ist, wo es halt in dem Sinne auch einfach per Default, weil es komplett neu ist, noch keine Konkurrenz gibt. Oder also sagen wir keine etablierte Konkurrenz. Es gibt natürlich mehrere, die diese Idee haben. Text-to-SQL ist spannend. Aber es gibt jetzt kein Tableau in dem Bereich, die halt irgendwie schon seit, weiß nicht, 20 Jahren am Markt sind und alle Fortune 500 Unternehmen als Kunden haben. Genau. Und da haben wir einfach gesagt, hey, das kann man deutlich breiter machen. Und da haben wir auch die Plattform schon, ich sag mal, generalistischer gebaut. Was wir aber trotzdem gemacht haben, wir haben natürlich unsere Learnings von Sled genommen, um einen sehr guten Snowflake-Connector zu bauen.
Okay, ja klar, logisch. Also,
genau, der ist definitiv besser als die anderen Konnektoren, wobei wir auch einen guten BigQuery oder Redshift-Connector zum Beispiel gebaut haben. Mhm. Aber unser Postgres-Connector ist zum Beispiel halt wirklich sehr rudimentär. Ja? Also verbindet sich halt mit der Datenbank, aber der lernt nicht. Zum Beispiel bei Snowflake lernen wir auch einiges aus der Query History und diesen ganzen Nutzungsinformationen, die wir auch in Sled benutzen und in Postgres halt nicht. Da hat man ein bisschen weniger Self-Onboarding von dem System, sondern da muss man dann halt ein bisschen mehr selber machen. Zum Beispiel, wenn man Snowflake connectet, wird er dort selber die relevantesten, häufig genutzten Tabellen selektieren. In Postgres selektiert er die 3 größten Tabellen, ja, ob die jetzt relevant sind oder nicht.
Und was ist mit Databricks?
Wir haben auch einen Databricks-Connector. Ja, der ist okay.
Alles klar. Ja, gut, ich meine, ihr seid ja auch noch am Wachsen und Optimieren und Verbessern. Und
ja.
Na, es ist ja ein ständiger Prozess der Weiterentwicklung. Und
genau.
Ihr wächst ja auch mit euren Kunden dann. Und wenn eure Kunden sagen, hey, wir wollen das mit Databricks haben, habt ihr schon einen Connector? Das funktioniert auch schon, aber funktioniert halt vielleicht noch nicht alles. Und dann könnt ihr da aber dann natürlich auch noch schauen und
ja.
Weiterbauen. Ja.
Grundsätzlich funktioniert schon alles, aber man hat, was wir immer versuchen mit dem Connector, ist den Onboarding-Aufwand zu reduzieren. Also
Okay. Verstehe. Das
System so viel wie möglich selber macht. Und zum Beispiel, wenn man auf Snowflake ist, ist einfach alles automatisierter. Ja? Und mit Databricks muss man halt noch mehr manuell konfigurieren und auswählen, was aber tatsächlich auch in der Databricks-Plattform selber so ist. Also das ist vielleicht auch von den Nutzern dann gewünscht, dass sie ein bisschen mehr selber machen.
Klar, warum nicht? Ja. Okay, und vielleicht noch abschließend zu Dot. Also Dot läuft dann auch quasi unter eurem Unternehmen Sled, wobei ich weiß jetzt nicht, ob euer Dachunternehmen auch Sled heißt. Vielleicht habt ihr auch einen anderen Namen.
Ja, wir heißen eigentlich Snowboard Software GmbH, aber wir doing business ist Sled. Das steht auch auf der Rechnung, steht immer Sled.
Ja, okay. Und Dot ist jetzt quasi euer zweites größeres Produkt und habt da auch schon Kunden, habe ich verstanden.
Ja.
Und wächst wahrscheinlich auch mit dem Produkt, genau. Nehme ich mal an.
Genau. Also Data Governance ist ein spannendes Problem, aber es ist ein langsames, ein langsamer Markt. Leute entscheiden sich für Data Governance Lösungen nicht so schnell wie für andere Sachen.
Ja.
Also wir hatten auch einfach ewige Sales Cycles und man muss auch fairerweise sagen, also wenn man zum Beispiel, wie wir jetzt, 10 Personen, wir brauchen nicht unbedingt eine Data Governance Lösung. Ja? Also das ist nicht top of mind. Aber Daten analysieren, also unterschiedliche Sachen, ja, finanzielle Daten, wer meldet sich an, hin und her, wie ist die Nutzung und so, das ist von Anfang an relevant. Ja, also das ist halt schon auch ein deutlich breiterer Markt. Das wird dadurch sicherlich auch wettbewerbsreicher noch werden. Aber da haben wir tatsächlich ein deutlich schnelleres Wachstum als mit einer Data Governance Lösung. Ja, genau.
Ja, klar, kann ich mir vorstellen. Ist ja auch gerade immer noch Hype, ne? Also ich meine, der Hype ist schon ein bisschen abgeflacht, was jetzt GenAI und LLMs angeht, aber ist immer noch gehypt und
ja.
Sowas hilft dann natürlich, ja, logischerweise auch noch.
Der Hype, über den beschwere ich mich nicht, wobei ich auch sage, es gibt zwei Arten von Hype. Es gibt so merkwürdigen Hype, so ein bisschen wie in diesem Krypto-Bereich, wo man sich fragt,
oder Metaverse.
Genau, wo kommt es her und was wird am Ende davon bleiben? Und dann gibt es diesen Hype, wie bei GenAI, wo das, was wir hatten, wo wir gesagt haben, hey, das kann ja unsere Daten dokumentieren, das war so ein Überraschungsmoment. Und ich glaube, diesen Überraschungsmoment hatten extrem viele Leute und das hat halt für sehr viel Hype gesorgt. Ja. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass diese Technologie kurzfristig alles verändert, aber ich denke schon, dass was jetzt passiert ist, dass Leute ihre Erwartungen an die Zukunft verändert haben. Und jetzt, das ist immer sehr schwer zu kalibrieren. Ja? Wie schnell kommt dann diese Zukunft, ist dann so eine Frage. Aber ich bin mir schon sicher, dass das, und wir sehen das mit Dot auch, die erste Version war, Kunden haben es nur genutzt, meiner Meinung nach, weil es neu war und weil es irgendwie was gemacht hat, was ich noch nie vorher gesehen habe. Aber das waren 3 Monate altes Produkt auch, ja.
Hat halt geflasht ein bisschen, weil was ging, was davor noch nicht möglich war, ja, war halt interessant. Ja.
Genau. Aber mittlerweile ist das halt schon, dieser Neufaktor ist weg und wir sehen aber, also wir nutzen dort auch intern, um Daten zu analysieren. Es ist einfach, es kann relativ schnell in die Tiefe gehen und ich habe früher gerne Tableau genutzt, weil es das schnellste Tool war für mich, um irgendwie einen Datensatz zu verstehen. Ich kann auch sehr gut Python, aber ich fand, Tableau war irgendwie immer noch ein bisschen schneller, als dass ich selber meinen Python-Code schreibe. Mhm. Jetzt bin ich natürlich gebiased, aber Dot ist noch mal viel schneller. Also ich kann einfach tippen und ich bleibe im Ideen. Ich rede über Ideen, ich rede nicht über die Technik. Ja, ich kann mit dem über die Daten reden und nicht über, hey, ich möchte jetzt hier einen Barchart oder so haben. Das kann ich auch sagen, aber das passiert einfach alles automatisch. Da muss ich mir keine Gedanken machen. Und ich bin auf einem anderen Level unterwegs, einfach wenn ich Daten analysiere und das geht einfach schneller. Und das sehen wir auch. Also wir haben, wenn wir dort ausrollen, wir haben definitiv diese Spike-Phase am Anfang, wo es alle ausprobieren wollen. Dann geht es natürlich runter. Aber es geht nicht komplett runter ist, sondern es pendelt sich ein und je nach Unternehmen steigt das dann auch immer kontinuierlich. Was zeigt, dass es sich nicht nur als Neues, sondern weil Leute das auch nutzen. Und ich meine, du und vielleicht auch einige Zuhörer nutzen auch ChatGPT regelmäßig, nicht weil es neu ist, sondern weil es nützlich ist.
Ja. Absolut, ja. Ja. Glaubst du, dass dann GenAI die Analytics-Welt auch ein Stück weit transformieren wird oder schon transformiert?
Ja, auf jeden Fall. Also was ich wirklich glaube, ist, dass langfristig, ich glaube nichts mit hundertprozentiger Sicherheit.
Ja, das wäre wahrscheinlich auch ein Zeichen, wäre pathologisch wahrscheinlich, wenn man Dinge 100% überzeugt ist wahrscheinlich.
Ich meine, das will ich jetzt erstmal so sagen, aber alles, was digital ist, wird am Ende die Maschine besser können als wir.
Ja.
Und ich weiß jetzt nicht, ob das in den nächsten 5 Jahren passiert, vermutlich nicht. Eine höhere Wahrscheinlichkeit gegenüber den nächsten 10 Jahren. Wenn wir in 20 Jahren noch die gleichen Prozesse haben wie jetzt, wo wir irgendwie manuell SQL-Statements schreiben und Drag-and-Drop irgendwelche Graphen bauen, also als ökonomische Aktivität, man aus Spaß kann man alles machen, ja?
Ja, klar. Ja.
Aber als ökonomische Aktivität, dann wäre ich sehr überrascht. Das würde mich einfach extrem überraschen. Ich denke, dass ab irgendeinem bestimmten Punkt würde es so sein, dass man einfach sagt, hey, AI, hoffentlich dort, hier sind die Quellsysteme, das ist dein Budget, ich möchte folgende Sachen wissen. Oder auch sagen, was können wir denn eigentlich fragen? Wie könntest du uns helfen, bestimmte Sachen zu optimieren? Und ich denke, AI sollte so eine Art Sparring-Partner sein, der halt im Digitalen, der ist einfach, also es ist halt, und es wird jetzt schon so, also wir reden jetzt hier über 80 Tokens pro Sekunde, das ist schneller als eigentlich fast jeder Mensch lesen kann, vor allem über eine längere Zeitperiode, was generiert wird. Das wird schneller werden. Die Grafikkarten, die da von Nvidia rauskommen, erlauben noch höheren Speed. Das wird alles optimiert. Und am Ende werden diese Dinge nicht nur viel schneller Sachen verstehen können, sie werden auch viel schneller Sachen tun können. Und es fällt mir schwer zu sehen, welcher Aspekt kognitiv ein Mensch hat, der im digitalen Umfeld da irgendwie viel extra hinzufügen kann. Ja? Mhm. Was unser Riesenvorteil ist, und er wird auch lang bleiben, ist, wir haben den Körper, wir sind mit der normalen Welt verbunden und wir haben Geschmack und diese ganzen Sachen, ja, sowohl den tatsächlichen Geschmack als auch den, unsere Meinung. Mhm. Und ich denke, auf die Art und Weise werden wir alle weiterhin relevant bleiben und auch sicherlich digitale Tools nutzen. Aber ich denke, wir werden deutlich weniger Low-Level-Sachen machen. Und in der Programmierung hat man das lange gehabt schon. Am Anfang hat man Maschinencode gebaut, ja, wirklich 1 zu 0, Lochkarten, bla bla bla. Dann kam Assembly, dann kam sowas wie C. Und Python, alles ist einfacher geworden. Und jetzt kann man
natürlich mit normaler Sprache machen.
Ja. Man muss immer noch wissen, was man will. Man muss präzise beschreiben können. Man muss trotzdem in dem Sinne logisch denken können auf eine bestimmte Art und Weise. Probleme teilweise runterbrechen. Aber man kann deutlich higher level mit dem Computer interagieren.
Ja, ja.
Und das wird so weitergehen. Also da würde ich... ob das jetzt komplett exponentiell ist, linear reicht auch.
Ja, sehe ich auch so. Das Einzige, wo ich noch überlege und mich frage, wie das gelöst werden soll oder wird, ist das Verständnis von Konzepten. Mhm. Ne, also dass ein LLM und zum Beispiel jetzt ein LLM Konzepte versteht oder auch Modelle, die zur Bildgenerierung verwendet werden, sieht man ja an Händen zum Beispiel.
Ja.
Das Modell weiß halt nicht, dass eine Hand 5 Finger hat. Das kennt halt das Konzept von einer Hand noch nicht. Ja, und auch, wenn du jetzt Softwareentwicklung anschaust, du hast ja die gesamte Anwendungsstruktur. Du hast ja nicht nur ein File, in dem alles drinsteht, sondern du hast ja verschiedene in der Regel, du hast verschiedene Files, du hast verschiedene Strukturen, die aufgebaut werden. Und das ist gemeinsam, hat das eine komplexe Architektur. Und die kann ja auch Stand heute noch nicht von einem LLM verstanden, erfasst und generiert bzw. umgesetzt werden. Ne? Das sind noch so die Punkte, wo ich sage, ja. Das fehlt noch, aber wenn sobald das irgendwie gelöst werden kann, werden wir nochmal einen ordentlichen Schwung haben. Ja,
ja. Also ich denke da immer so drüber nach, die jetzigen Systeme haben viele Limitationen und man kann sehr gut sich Fälle raussuchen, wo die einfach scheitern und ein Mensch hat nicht so viele Probleme damit. Aber also eine Sache, die schon auch ist, der Fortschritt ist extrem schnell. Es ist Internet-Scale, ja. Also ist ein Forscher in so einem AI-Lab, macht eine Verbesserung, die anderen merken das irgendwie, ja, und es geht relativ schnell weiter und die Open-Source-Community ist tatsächlich auch extrem aktiv. Das heißt, wir haben sehr viele Research, die aktiv ist, wir haben sehr viel Kapital, das investiert wird, um diese ganzen Limitationen zu pushen. Und ich denke, wo man das am einfachsten sieht, ist das Context-Window. Als wir angefangen haben, gab es Context-Window von 4.000 Token. Wir sind jetzt, also das klingt ewig, aber also ist nicht mal 2 Jahre her, da war das so, 1,5 Jahr ist es her oder so, 4.000 Context-Token. Und jetzt die größten Modelle von Google, die man öffentlich nutzen kann, haben 2 Millionen Context-Window.
Und kannst ein ganzes Buch schon reinpacken.
Ja, nicht nur ein Buch, wir haben das geguckt, wir können die ganze Codebase von dort reinpacken.
Geil. Ah ja, klar, das siehst du mal. Ja.
Und da ist dann halt der Punkt erreicht, wo du plötzlich tatsächlich irgendwie Sachen machen kannst, die du vorher nicht machen kannst. Da kann ich halt schon einfach sagen, hey, ich möchte irgendwie, ist einfach, aber ich möchte irgendeinen Button ändern. Der soll jetzt nicht mehr dort sein, sondern der soll irgendwie woanders sein. Das ist eine einfache Aufgabe auf jeden Fall, aber es benötigt ein Verständnis von der kompletten Codebase. Es benötigt Verständnis, wie man Code schreibt. Und also das ist 100% möglich. Also
ja, nutze ich auch tatsächlich, gerade auch für solche Dinge teilweise, ne? Irgendwas Nerviges in CSS, was, wenn man jetzt nicht irgendwie super CSS-affin ist, viel Try and Error ist, packst du rein, genau. Und bist halt einfach deutlich schneller.
Ja. Genau. Und ich denke, was auch passieren wird, ist, dass wir die Umgebung so anpassen, dass sie in dem Sinne AI-freundlicher wird. Ja, keine Ahnung, wenn wir eine Codebase haben, ja, die irgendeinen sehr komplizierten Bildprozess hat, der sehr schwer so einer AI beizubringen ist, und du willst aber, dass die AI halt irgendwas beitragen kann, dann baust du halt einen einfacheren Bildprozess, ja, wo dann halt wirklich ist ein Command, Tests werden ausgeführt und die AI kriegt Feedback, wenn es scheitert. Ja. Wenn das natürlich irgendwie so ein 2 Stunden Bildprozess ist und so weiter, dann wird die AI das nicht einfach so können und es wird sicherlich auch Resistance geben, Sabotage auf eine bestimmte Art und Weise in manchen Projekten, wo Leute sagen, hey, ich will meinen Job nicht verlieren. Klar. Und das ist auch legitim, ehrlich gesagt, also wenn die Systeme noch deutlich, also wenn die Trajectory so weitergeht, und es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, dann denke ich, müssen wir das soziale Thema irgendwie noch lösen. Auch wenn wir haben irgendwie weder die Systeme noch die Institutionen, um sowas irgendwie ordentlich zu adressieren, aber mal gucken.
Kriegen wir schon irgendwie hin.
Wir werden ja alle intelligenter, ja, durch die AI, wir können alle um Hilfe fragen und von daher.
Ja, auch unser Leben wird immer schneller, ne? Das ist ja auch immer so bei so neuen Technologien, dass man wird erstmal einfach produktiver, ja, und schneller und schreibt mehr E-Mails und mehr Code und
mehr Automatisierung.
Ja.
Genau.
Ja. Alright.
Also ich kriege schon extrem viele Sales-E-Mails. Da brauche ich noch meinen Sales-Reply-Bot.
Was meinst du, du kriegst extrem viele Sales-E-Mails?
Ja.
Ja, ja.
Und die sind besser geworden, ja. Also jetzt steht schon meistens mein Name drin und irgendwas Custom zum Unternehmen, ja.
Ist so, kann ich auch beobachten. Stimme ich dir zu. Okay, Rick, ich habe es gerade schon mal versucht und dich quasi unterbrochen.
Alles gut.
Genau, und zwar blicke ich gerade auf die Zeit und ich denke, wir haben einen sehr, sehr guten Punkt erreicht. Wir haben unheimlich viel, also ich habe unheimlich viel gelernt. Ich denke, die Zuhörer auch über dich, aber auch über Sled, Dot und dann auch noch ein bisschen den Einblick in deine Meinung und dein Verständnis von dem, was uns in Bezug auf AI noch auf uns zukommen kann und wie du das auch aktuell bewertest. Vielen, vielen Dank dafür, Rick. Vielen Dank für deine Zeit und für die Aufnahme. Und an alle Zuhörer, ich packe natürlich die Kontaktinformationen von Rick in die Shownotes. Dann könnt ihr natürlich immer auf Rick zugehen, wenn ihr Interesse an Sled habt oder an Dot natürlich, aber auch wenn ihr allgemein euch einfach mal mit Rick austauschen wollt.
Sehr gern. Ja, schreibt mir und danke, Paolo, für die spannenden Fragen und das gute Gespräch.
Sehr, sehr gerne, Rick. Dann sage ich Tschüss an alle und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Das war eine weitere Folge von Not Just Coding. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und du wieder spannende Einblicke und neues Wissen dazu gewonnen hast. Lass uns gerne eine Bewertung oder Feedback da und teile den Podcast mit allen Menschen, die auch davon profitieren könnten. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.